Ida Grass wurde 1967 in Kassel geboren. In Trier und Marburg studierte sie Jura. An der heftigen Sinnkrise zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen begegnete sie mit Familiengründung, Schreiben und einer Tätigkeit als Redakteurin eines Anzeigenblattes im Kasseler Landkreis. Nach ihrer Rückkehr in die Welt der Paragraphen praktiziert Ida Grass seit 2001 unter ihrem bürgerlichen Namen als selbstständige Rechtsanwältin in Kassel. Sie hat 3 Romane veröffentlicht. Ich lese einen Abschnitt aus dem Roman Hanne greift sich das Leben, wenn Frauen zu viel wollen. Veröffentlicht Januar 2014 im Kug Verlag in Königswinter. Der graue, amtlich aussehende Brief wog schwer in ihrer Hand. Absender Philipps-Universität Marburg-Lahn. Hanne Gellert war einen Moment lang versucht, ihn auf Nimmerwiedersehen zwischen den umfangreichen Werbeprospekten, die schon wieder ihren Briefkasten fluteten, verschwinden zu lassen. Doch ihre Tochter Isabel, die ihr, alarmiert durch das metallene Klappen, ins Treppenhaus gefolgt war, schnappte sich über ihre Schulter hinweg das Kuvert. »Gott, endlich!« rief Isabel und riss es mit fliegenden Fingern auf. Hanne Gellert spürte einen leichten Schwindel. Sie musste sich am Treppengeländer abstützen. Ihre Füße schienen nicht mehr recht auf dem Boden verankert. »Und?« »Jep«, Isabel strahlte. »Sie freuen sich, mich zum diesjährigen Wintersemester im Fachbereich Rechtswissenschaften aufnehmen zu können.« Ihre Augen leuchteten. Sie drückte den Bogen samt Umschlag ans Herz wie einen Schatz und wirbelte einmal um die eigene Achse. »Ach, Mam, nur zu gern wäre sie ihrer Mutter in diesem freudigen Überschwang um den Hals gefallen, doch eine unerklärliche Scheu hielt sie, wie meist in solchen Momenten, davor zurück. »Freu dich doch einfach mit mir!« Hanne Gellert verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen. »Vertu dich nicht. Jura ist trocken und wirklich nicht die reine Freude.« »Weiß ich doch, Mom, aber du kannst doch noch immer auf Lehramt hier in Kassel studieren. Deutsch und Biologie, deine Lieblingsfächer. Oder Sport.« »Ach, Mom.« Isabel hatte Mühe, ihre Mutter ausreden zu lassen. Zu oft hatten sie diese Diskussion in den letzten Wochen geführt. »Natürlich«, Hanne meinte es gut, »lass uns später weiterreden, ja? Erstmal muss ich Siri und Lena anrufen. Die werden sich total freuen.« Damit war Isabel auch schon wieder die Treppe rauf. Hanne Gellert fröstelte, obwohl es für Ende September in diesem Jahr noch ungewöhnlich warm war. Es war soweit. Das Küken schickte sich an, das mütterliche Nest zu verlassen. Dank früher Einschulung und G8, mit nicht einmal 18 Jahren und bar jedweder Lebenserfahrung. Hanne Gellert schüttelte den Kopf. Es war zu früh, viel zu früh. Aber noch war Zeit, ihr Küken vor Dummheiten zu bewahren. Heute Abend würde es Roastbeef und grüne Bohnen geben. Isabels Lieblingsspeise. Und auf Kabel 1 lief mal wieder E-Mail für dich mit Meg Ryan und Tom Hanks. Isabel mochte speziell Tom Hanks. Und morgen würden sie sich einen halben Tag in der Therme gönnen. Sauna mit Aufguss, Eistauchbecken, Massage. Das volle Verwöhnprogramm. Und ganz nebenbei ließen sich sicher attraktivere Zukunftspläne schmieden, als für teures Geld in einer windschiefen, schlecht isolierten Marburger Dachgaube, eingewickelt in Decken und mit klammen Fingern zu hocken, in verstaubten Jurabüchern zu wühlen und die Rechtslage zwischen V und K zu prüfen und inwiefern sich S strafbar gemacht hatte. Hanne Gellert registrierte, wie sie schon bei dem Gedanken daran eine bleierne Müdigkeit befiel. Frau Gellert, alles in Ordnung. Iris Siebert, die die Wohnung unter ihr im Erdgeschoss bewohnte, schloss ebenfalls ihren Briefkasten auf. Hanne Gellert hatte sie nicht kommen hören, geschweige denn gesehen. »Ja, natürlich«, beeilte sie sich zu sagen und zerrte den Gürtel ihres fliederfarbenen Morgenmantels fester um sich. Wie sah sie bloß aus? »Und? Hat Isa endlich die Zusage aus Marburg?« »Also ich wüsste nicht. Sie wartet doch so dringend drauf.« Und es ist ja auch eine große Sache für so ein junges Mädchen, wenn es endlich in die weite Welt geht. Iris Sieberts Lächeln war klar und offen. Sie schien sich ehrlich für und mit der Tochter ihrer Nachbarin zu freuen. Kunststück. Seit ihrer Scheidung von Bernd Tunichgut hatte sie auch niemanden mehr zu bekümmern. Außer Horst, ihren haarigen Zettermischling. Hanne Gellert straffte sich. Ach was, Marburg ist alles andere als die weite Welt. Ein verschlafenes Studentenstädtchen kaum 100 Kilometer von hier. Und es ist überhaupt noch nicht sicher, dass... Frau Gellert, ich muss Sie um etwas bitten. Iris Siebert suchte erneut ihren Blick. Ihre Rechte berührte Hanne Gellerts Oberarm. Die zuckte unwillkürlich zurück. Was ist denn? Entgegnete sie unwirsch, ob der unerwünschten Berührung und des abrupten Themenwechsels. »Worum wollen Sie mich bitten?« Iris Siebert blickte zu Boden, während sie leise sprach. »Ich muss für ein paar Tage in die Klinik. Nichts Ernstes«, beeilte sie sich hinzuzufügen. »Eine Biopsie, ein paar Untersuchungen, nur um sicher zu gehen.« »Na bravo«, dachte Hanne Gellert. Diese albernen Vorsorgeuntersuchungen bewirkten ihrer Meinung nach vor allem, dass unbedarfte Patientinnen wie Iris Siebert verunsichert und die Säcke der Ärzte munter gefüllt wurden. Klappte immer wieder. Seit Jahren boykottierte sie diesen durchsichtigen Ansatz. »Lassen Sie mich raten. Es eilt.« Hanne Gellert konnte den spöttischen Unterton in ihrer Stimme kaum verhindern. »Begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über los.« Iris Siebert nickte prompt. Aus den Augen der Nachbarin blickte Hanne Gellert nackte Angst entgegen. »Man müsste sie verklagen, diese ganze Mischpoke auf Schadensersatz wegen Raubes von Lebensqualität und Freude und auf Schmerzensgeld gleich dazu.« Aber solange es bereitwillige Opfer wie Iris Siebert gab, ich habe niemanden für Horst. Und ihre Tochter hat es mir mal angeboten. Also es wäre erstmal nur bis Dienstag. Na bravo, dachte Hanna Gellert erneut. Mit einem haarenden Zetter im Schlepp konnte sie das Wochenende vergessen. Die Therme sowieso. Hanna Gellert seufzte. Wenn es wirklich nicht anders geht... »Danke, Frau Gellert. Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie mir damit helfen.« »Schon gut.« Hanne Gellert strich sich eine blonde Strähne aus der Stirn und klemmte sie hinter dem Ohr fest. »Legen Sie mir den Schlüssel in den Briefkasten. Ich komme gegen 5:30 aus dem Büro.« »Gott segne Sie.« Hanne Gellert winkte ab. »Nicht nötig.« »Isabelle, würdest du dich bitte beeilen?« rief Hanne Gellert wenig später gegen die Badezimmertür. Drinnen rauschte die Dusche. »Ich muss zur Arbeit.« »Gleich, Mam, entspann dich mal.« Das Rauschen verstummte. Kurz darauf erschien Isabelle im schneeweißen Bademantel und dunkelblauen Handtuchturban. »Wieso hast du eigentlich Iris Siebert von Marburg erzählt?« zischte Hanne Gellert im Vorübergehen. »Und wann hast du dir angeboten, dass wir auf ihre haarige Töle aufpassen?« Das Mädchen zuckte die Achseln. »Vorgestern. Vor ein paar Monaten. Ah, immer mal wieder halt. Na ja, meine Güte, sie hat doch sonst niemanden.« »Ach so, und da hast du dir gedacht, die beiden alten Schachteln vorsorglich mal eben zu vernetzen, kann ja nicht schaden.« »Ach, Mann«, Isabel grinste, »mit 45 bist du doch nicht alt.« Und Iris ist doch auch höchstens 50. Passt doch. Gott, Hanne Gellert stöhnte. Dazwischen liegen Welten, vom Alter mal abgesehen. Was soll ich mit Iris Siebert? Doch Isabel war bereits in ihrem Zimmer verschwunden. Der Tag im Büro zog sich. Da sich Caroline Correus, die Auszubildende im dritten Lehrjahr, am Morgen mal wieder krank gemeldet hatte und Jahrespraktikantin Selma Graf überhaupt nur montags und dienstags arbeitete, schmiss Hanne Gellert wie eh und je das Sekretariat der Rechtsanwaltskanzlei Wolfroth allein, was ihr ohnehin am liebsten war. Bänder tippen, Mahnwesen, Buchhaltung, Telefon bedienen. Solange Jens Wolfroth die Fäden in der Hand hielt, hatten Gott sei Dank weder RA-Mikro noch Spracherkennungsprogramme eine Chance. Das würde sich frühestens mit dem Eintritt seines Sohnes Simon ändern. Falls der je das Referendariat beenden sollte, was nach Hanne Gellerts Meinung in den Sternen stand. Durch das erste juristische Staatsexamen war er bereits gefallen und hatte es auch im zweiten Anlauf bloß mit Ach und Krach geschafft. Ohnehin war es nicht fair, dem Prinzchen die väterliche Kanzlei womöglich noch auf dem Silbertablett anzutragen. Wo gab's denn sowas? 15:30. Wenn sie das Band fertig hatte, müsste sie sich überlegen, was sie außer Roastbeef, Bohnen und Salat noch zum Wochenende einkaufen wollte. Es klingelte. Kanzlei Wolfroth, ja bitte. Rechtsanwalt Ringwald hier. Ich habe 15:30 einen Termin mit Jens Wolfroth. Einen Moment. Hanne Gellert warf einen Blick in den aufgeschlagenen Terminkalender und drückte den Türsummer. Erster Stock links. Tatsächlich. 15:30 Uhr. Torben R. hatte bis heute Vormittag dort sicher noch nicht gestanden. Jens Wolfroth musste es während der Mittagspause selbst eingetragen haben. Schritte. Die Tür ging auf und ein rotblonder Hühne mit leuchtend blauen Husky-Augen in einem langen, anthrazitfarbenen Wollmantel und schweren Motorradstiefeln näherte sich dem Tresen. Hanne Gellert erschauderte unwillkürlich und erhob sich. »Guten Tag, Herr Rechtsanwalt Ringwald. Der Kollege Wolfroth erwartet mich.« Der Schauer verstärkte sich zur regelrechten Gänsehaut. »Sind Sie, Torben?« Hanne Gellert blickte geradewegs in seine leuchtend blauen Augen. »Wie alt mochte er sein? Mitte, Ende 40?« Er nickte. »Mein Vorname. Jens und ich. Wir duzen uns.« Wie aufs Stichwort riss Jens Wolfroth seine Tür auf und trat auf den Gang. Klein, gedrungen, nahezu kahlköpfig. Rein äußerlich hätte der Kontrast der beiden Kollegen kaum größer sein können. »Na, da ist er ja. Grüß dich, Jens. Schön, dass es so schnell geklappt hat.« Die beiden ungleichen Männer begrüßten sich mit herzlichem Handschlag. Direkt neben Torben Ringwald wirkte Jens Wolfroth noch älter und gedrungener, als er eigentlich war. »Birnchen, machen Sie uns mal Kaffee.« Jens Wolfroth nickte Hanne Geller zu. »Dem Kollegen und mir«, fügte er ganz Chef überflüssigerweise hinzu. Er griff sich den Terminkalender. Torben Ringwald grinste. »Birnchen?« Jens Wolfroth nickte wichtig und schob sich die goldumrandete Lesebrille auf die Nasenspitze, während er blätterte. »Frau Gellert, meine dienstälteste Sekretärin.« »Ach so, nach Gellerts Butterbirnen.« Torben Ringwald zwinkerte ihr zu und zeigte zwei Reihen ebenmäßiger, sorgfältig gepflegter Zähne. »Süß, ich dachte schon, weil sie die hellste Leuchte in diesen heiligen Hallen hier sind.« Flirtete er etwa mit ihr? »Das natürlich auch«, räumte Jens Wolfroth großzügig ein, noch bevor Hanne Gellert etwas erwidern konnte. »Birnchen, ich hätte Sie gern später noch gesprochen. Erinnern Sie mich bitte daran.« Die beiden Männer zogen ab in Wolfruths Arbeitszimmer, während Hanne Gellert die hellste Leuchte im Büro, in der Küche die Kaffeemaschine bestückte. Seltsam, diesen Birnchenquatsch hatte Jens Wolfroth seit Jahren schon nicht mehr bemüht. Überhaupt erinnerte sein ganzes Verhalten schwer an Revierverhalten, was Hanne Gellert fast amüsierte. Natürlich, dieser Torben Ringwald war ein interessanter Typ. Ungewöhnlich. Nie zuvor hatte sie ihn mit Jens Wolfroth gesehen. Noch hatte der den Kollegen jemals erwähnt. Die Unterredung dauerte nur kurz. Noch bevor Hanne Gellert den Kaffee servieren konnte, traten die Männer schon wieder auf den Flur. Birnchen, legen Sie gleich mal eine neue Akte an, wies Jens Wolfroth seine Sekretärin im Vorübergehen an, während er Torben Ringwald mit fast väterlichen Habitus zur Tür brachte. Der Hühne nickte ihr augenzwinkernd zu. Familiensache Ringwald gegen Rabanus Ringwald. Scheidung und Folgesachen. Ich erkläre es Ihnen gleich. Gehen Sie schon mal in mein Büro. Hanne Gellert erhob sich. Gut, dachte sie erleichtert. Der Kontakt der beiden schien wohl doch nur geschäftlich zu sein. Jens Wolfroth war ein Chef vom alten Schlag. Auch sein Büro hatte mit der dunkelgrünen, viktorianisch anmutenden Sitzgruppe und dem klobigen Kirschholzschreibtisch einen eher altmodischen Charme. Die grüne Bankerlampe mit dem quadratischen Messingfuß hätte schon längst wieder abgestaubt werden müssen, was ihm natürlich nicht auffiel. Hanne Geller zog ein Staubtuch aus der untersten Schreibtischschublade, in der er nie hineinsaß, und tat es diskret und ohne Aufhebens, bevor sie auf dem bequemen Armlehnstuhl vor seinem Schreibtisch Platz nahm, wo noch vor wenigen Minuten Torben Ringwald gesessen haben mochte. Der Duft seines Rasierwassers, eine betörende Mischung aus Sandel und anderen Hölzern, schwebte noch angenehm warm und würzig in der Luft. Torben Ringwald wollte sich also scheiden lassen. Von einer Frau mit Doppelnamen. »Du bist ja so gut gelaunt«, stellte Jens Wolfroth zutreffend fest, als sie ihr gegenüber kurz darauf Platz nahm. Hanne Gellert nickte. »Schön«, der ältere, rotgesichtige Mann schneuzte sich und fuhr dann geschäftig fort. »Wie gesagt, Scheidungssache Ringwald gegen Rabanus Ringwald vorbereiten. Das Übliche. Scheidungsantrag, Versorgungsausgleich.« Keine Kinder, nichts Besonderes. Zugewinn durch Scheidungsfolgenvereinbarung. Urkunde wird nachgereicht. Nicht sehr professionell, die Urkunde nicht zum Termin mitzubringen. Hanne Gellert hob die Brauen. Ich denke, Herr Ringwald ist Kollege. Doch Jens Wolfroth schien die Bemerkung überhört zu haben. Die Parteien leben innerhalb des Hauses getrennt. Das Trennungsjahr läuft Ende des Jahres ab. Es eilt also nicht. Daten erfassen, Entwurf speichern, ein Ausdruck. Wiedervorlage Anfang Januar. Anschrift? Heiratsurkunde? Bitte? Jens Wolfroth sah erstmals auf. Ach so, Valentin Traut, Straße 24. Das ist da bei dir irgendwo draußen. Urkunde ist hier. Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes mit dir besprechen. Das Telefon düdelte, Jens Wolfroth registrierte es unwirsch. Nach einem Blick auf das Display nahm er jedoch eilig den Hörer. Gundes, was gibt's? Gott, nein, bist du sicher? Alle Farbe schien aus seinem Gesicht zu weichen. Hast du den Krankenwagen gerufen? Wohin? Er erhob sich und drehte seiner Sekretärin mit dem Hörer am Ohr den Rücken zu. Mit gedämpfter Stimme sprach er weiter mit Gundes Wolfroth, während er langsam zum Fenster wanderte. So war es immer, dachte Hanne Gellert, jedoch inzwischen ohne Bitternis. Die Familie ging vor und musste vor ihr, den Eindringling, geschützt werden. Gundes, wo, sagst du, liegt sie? Beruhige dich doch. Ich fahre jetzt direkt hin, spreche mit dem Arzt. Ja, ich kümmere mich darum und komme dann sofort heim. Wir schaffen das, das wirst du sehen. Noch immer kreidebleich legte er auf, griff die Schlüssel und eilte zur Garderobe. Birnchen, hör mal, ich muss sofort los. Meine Mutter hatte einen Schlaganfall. Wir sprechen uns Montag. Schon recht. Alles Gute. Hanne Gellert erhob sich. Einmal mehr erschien es ihr wie ein Segen, dass es ihr seinerzeit nicht gelungen war, Jens Wolfroth ganz für sich zu gewinnen. Gut gelaunt und mit fest umrissenem Ziel vor Augen schob Hanne Gellert den Einkaufswagen durch den Supermarkt. Zwiebeln, Roastbeef, frische grüne Bohnen, eine Flasche Lambrusco. Isabel liebte dieses süßliche Zeug, das sie immer ein bisschen an Kinderbrause für Erwachsene erinnerte. Aber bitte, alles für Crème Brûlée zum Nachtisch, Müsli, Obst, Gurken, Tomaten und Quark fürs Wochenende. Basilikum und Tomatenmark für eine frische Spaghetti-Soße à la Hanne. Ach, Isa, Kind, dachte sie mit einem Lächeln auf den Lippen und dem Herzen, du willst doch sicher nicht ernsthaft Mamas gute Küche gegen den ausgelaugten Mensa-Fraß eintauschen. Dein schönes, helles Zimmer, das schönste in der ganzen Wohnung, gegen eine zugige, dunkle Gaubenbutze. Und das juristische Institut, Gott, Hanne Gellert konnte sich nicht vorstellen, dass das damals schon reichlich verlottert wirkende Landgrafenhaus inzwischen eine Renovierung erlebt hatte. Da war vermutlich der Denkmalschutz vor. Vom Savigny-Haus, einer echten Bausünde, vermutlich der späten 60er Jahre, ganz zu schweigen. Wer in Marburg stilvoll studieren wollte, musste schon Theologe werden. Um wie viel moderner war da die Kasseler Uni? Die Institute für das Lehramt lagen sogar in Oberzweren. Nun, über die bauliche Ästhetik der 70er inmitten einer überwiegend grauen Plattenbausiedlung konnte man vielleicht auch noch streiten. Aber immerhin hatte sie den maßgeblichen und bauleitenden Architekten, den Vater einer Klassenkameradin, gekannt. Naja, Renate, ihre Mutter, hatte ihn gekannt. Er hatte dasselbe Rasierwasser benutzt wie Torben Ringwald. Hanne erinnerte sich genau, wie sie die Klassenkameradin danach gefragt hatte. Fahrenheit, hieß es. Ach was, ihr Kind mochte träumen, das stand ihm zu. Aber ein Jurastudium lag jenseits dessen, was es in buntschillernden Vorabendsoaps zu versprechen schien. Mit Schaudern dachte sie an die lebensfern konstruierten Fälle, die sie fast 2 Semester lang an den Rand der Verzweiflung getrieben hatten. Hausarbeiten, Klausuren, graue Theorie. Ein Jurist braucht 10% Intelligenz und 90% Sitzfleisch, hat es damals geheißen. Und genau so hatte sie es erlebt. Jens Wolfroth war inzwischen ebenfalls ein anschauliches Beispiel für diese Theorie. Übergewichtig, kurzatmig, ein Kandidat für das metabolische Syndrom. Der Schlaganfall seiner Mutter schien den weiteren Weg vorzugeben. Inzwischen war Hanne Gellert an der Kasse angelangt. Hundefutter, dachte sie kurz. Aber nein, Iris Siebert bildete sich ja wohl nicht ein, dass sie, Hanne Gellert, für diesen Setter-Mischling hier ungefragt irgendwas verauslagte. Horst, eine dunkelbraune Mischung aus Setter und Cocker Spaniel, bot ein Bild des Jammers, wie er so verlassen in seinem Korb in der Diele lag. Hanne Gellert hatte kurz nach ihm sehen und sich dann ein Stockwerk höher dem Kochen zuwenden wollen. Aber so traurig und verloren mochte sie ihn dann doch nicht zurücklassen. Widerwillig und mit spitzen Fingern durchforstete sie die Einkaufstasche, die Iris Siebert gut gefüllt mit Dosen und Trockenfutter, einer schmuddeligen Fellbürste und einem leuchtend grünen Gummiigel an der Flurgarderobe gehängt hatte. Den Korb konnte Isabel nachher noch holen, während sie Anne Gellert das Essen zubereitete. »Na Horst, dann komm, gehen wir erstmal eine Runde um den Block, dann sehen wir weiter.« Anne Gellert hatte dies mehr zu sich selbst gesagt, doch der Setter-Mischling blickte sogleich dankbar zu ihr auf, erhob sich und wedelte vorsichtig mit der Rute. Sie nahm die Leine vom Garderobenhaken, der Hund folgte ihr bei Fuß. Trotzdem wollte sie kein Risiko eingehen. Neben dem Telefon lag eine Rolle Kackbeutel. Anne Gellert seufzte. Allein deshalb hatte sie sich trotz Isabels gelegentlichen Bitten stets gesträubt, einen Hund anzuschaffen. Nun, Horst gab sich offenbar Mühe, ihr seinerseits so wenig wie möglich auf die Nerven zu gehen. Wie ein Schatten folgte er ruhig und gesittet. An zwei Bäumen und einer Straßenecke hob er das Bein. Zwei entgegenkommende Terrier übersah er geflissentlich. Offenbar waren die unter seiner Würde. Damit konnte sie vorerst leben. Von oben betrachtete sie ihn kritisch. »Hör mal, für einen Setter hast du aber schon ein recht breites Kreuz. Vielleicht achten wir mal ein bisschen besser auf Ausdauer in Fitness, bis dein Frauchen wiederkommt«, schlug sie ihm vor. »Schließlich bist du doch ein Läufer, nicht?« Horst blickte ergeben zu ihr auf. Unwillkürlich musste Anne Gellert schmunzeln. »Naja, mach dir nichts draus«, sagte sie großzügig und tätschelte seinen Hals. »Das kriegen wir schon hin. Wir arbeiten dran.« Die Küche glich einem Schlachtfeld. Aber das war es wert. Während Anne Gellert das sorgfältig abgeschmeckte Balsamico-Dressing über den Salat goss und das Roastbeef für die Pfanne vorbereitete, ging die Wohnungstür. »Easy«, rief sie ihrer Tochter zu, »sei so gut und deck doch schon mal den Tisch im Esszimmer.« Statt einer Antwort stand Isabel selbst gleich im Poncho und ihren Ugg-Boots in der Küchentür, gefolgt von Siri, ihrer besten Freundin, in nahezu gleichem Outfit. »Man könnte meinen, der Winter sei bereits im Anmarsch«, sagte Anne Gellert anstatt einer Begrüßung und in der Hoffnung, Siri ginge gleich wieder. »Hallo Siri, wir essen bald, wie du siehst.« Isabel schüttelte den Kopf. »Nebenan danke, aber wir haben schon. Mit Lena. Du, wir haben ein cooles Zimmer gegoogelt. Morgen Vormittag ist Besichtigung. Meine Schwester Lena muss morgen sowieso nach Gießen«, fügte Siri hinzu. »Sie kann uns in Marburg absetzen.« »Wie bitte?« Offensichtlich konsterniert legte Anne Gellert das überdimensionale Salatbesteck beiseite. »Ich stelle mich hier anderthalb Stunden in die Küche und mache dein Lieblingsgericht. Und du hast schon gegessen. Ich glaube, es hackt.« Isabel und Siri wechselten einen Blick. »Okay, ich hätte vielleicht anrufen sollen«, gab sich Isabel nun zerknirscht. »Allerdings«, blaffte Anne Gellert, »und bevor du mir jetzt womöglich noch erzählst, du seist nur gekommen, um dein Zeug für die Übernachtung bei Siri oder sonst wem zu holen, kannst du dich gleich jetzt und hier erstmal von deiner Freundin verabschieden. Es gibt nämlich was zu besprechen, etwas Familiäres«, fügte sie mit eindringlichem Blick an Siri Eppler gerichtet hinzu. Die reagierte prompt. »Ja, okay, easy. Dann ruf mich doch einfach an, wenn ihr hier fertig seid. Vielleicht kann deine Mam dich nachher bringen.« Isabels optischer Zwilling schulterte den Rucksack. »Wovon träumst du denn nachts?«, dachte Anne Gellert und verdrehte innerlich die Augen. »Tschüss, Siri. Grüß schön zu Hause. Isabel meldet sich die Tage bei dir.« »Boah, Mam, du bist sowas von übergriffig«, machte Isabel ihrem Herzen Luft, kaum dass sie ihre Freundin verabschiedet hatte. »Mann, ich habe wahrscheinlich eine Wohnung gefunden. Du könntest auch mal ein bisschen stolz auf mich sein«, wetterte sie. »So, so, eine Wohnung«, Anne Gellert hob amüsiert die Brauen, während sie mit dem Kochlöffelstiel die Temperatur des Bratöls prüfte. »Ja, nee, okay, Zimmer«, korrigierte sich Isabel. »Zentral gelegen in einer WG, super nah zur Uni und echt günstig. Wir haben mit dem Vermieter telefoniert. Morgen Vormittag kann ich...« »Du brauchst mein Einverständnis, meine Unterschrift«, bremste Hannegella die Euphorie ihrer Tochter. »Mit 17 unterschreibt man keinen gültigen Mietvertrag.« »Willst du mich daran hindern?« Isabels Blick verfinsterte sich gefährlich. »Nicht ich«, stellte Hanne Gellert klar. »Der Gesetzgeber tut es, und das ist gut so.« »Pah, nächsten Monat bin ich volljährig«, Hanne Gellert nickte. »Zeit genug, Vernunft anzunehmen. Und jetzt deckst du bitte den Tisch.« Das Essen verlief schweigsam. Isabel war offensichtlich satt und stocherte lustlos in ihrem Bohnen. Hanne Gellert beobachtete es äußerlich reglos, innerlich jedoch brodelte es in ihr. Da hatten diese Mädchen den Nachmittag über nach Unterkünften gegoogelt. Wohnungssuche vom gemütlichen Jugendzimmer aus. Früher hatte man sich die Hacken abgelaufen, in schmuddeligen WG-Küchen an der Front Rede und Antwort gestanden. Da hatte man noch so manches gesehen und erlebt, das einen schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbrachte, weil es einfach nicht mit bunten Photoshop-Bildern zu schönen war. »Was soll der Spaß eigentlich kosten?« unterbrach Hanne Gellert selbst ihren Gedankenfluss. Isabel mied den forschenden Blick ihrer Mutter und spießte eine grüne Schote der Länge nach auf. »Dieses WG-Zimmer in der... Wo sagt es doch mal, liegt es?« »Ich sagte gar nichts. Das Mädchen war auf der Hut.« »Doch, du sagtest nahe beim Institut.« Hanne Gellert ließ sie nicht aus den Augen. »Das kann im Grunde nur Oberstadt oder Weidenhausen bedeuten. Andererseits hast du keine Ortskenntnis. Vielleicht irrst du dich.« »Genau. Nachher habe ich ein Zimmer in München gemietet. Fängt ja auch mit M an.« »Mam, für wie blöd hältst du mich eigentlich?« Isabel legte ihr Besteck nun endgültig beiseite. »Das Zimmer ist 18 Quadratmeter groß und kostet mit allem Wasser und Strom 280 Euro? 560 Mark«, dachte Hanne Gellert entsetzt. »Dafür hätte man seinerzeit eine komplette Dreizimmer-Küche-Badwohnung mieten können. Sowas war ja mit Inflation gar nicht mehr zu rechtfertigen.« »Nein, Yen«, Isabel verdrehte die Augen. »Wahrscheinlich ist der Vermieter Japaner.« »Werd nicht frech!« Auch Hanne Gellert war der Appetit vergangen. Sie schob den halbleeren Teller zur Seite. »Wovon willst du das bezahlen? Von deinem Taschengeld und den 100 Euro, die Oma dir im Monat zuschießt? Überleg mal, hier lebst du umsonst. Hast du eine Bus- und Bahnfahrkarte, die du nicht mal regelmäßig brauchst, wenn du im Brückenhof zur Uni gehst. Du hast deinen Lohn und das Trinkgeld aus dem Café. So einen Minijob musst du in Marburg erst mal finden.« Hanne Gellert lehnte sich zurück. Isabel parierte ihre Argumente gelassen. »Mein Kindergeld steht mir zu, wenn ich ausziehe. Mein Taschengeld, das Geld von Oma, und wir nagen ja wohl nicht am Hungertuch.« »Das ist richtig«, räumte Hanne Gellert ein. »Allerdings sehe ich nicht ein, täglich zu schuften, um meinem Töchterchen monatlich einen Batzen Kohle zum Verbraten in die Hand zu drücken.« Doch Isabel blieb erstaunlich ruhig und um Sachlichkeit bemüht. »In Kassel kann ich nicht Jura studieren. Und jeden Tag 200 Kilometer fahren ist keine Alternative. Jedenfalls nicht, was die Kosten angeht. Eine Fahrt mit dem Zug kostet schon 23 Euro. Nun, wenn du hier studierst, hättest du gar mein Auto zur Verfügung, das ich ja nicht mehr bräuchte, da ich ja dann zur Uni laufen könnte. Also sieht's nun mal aus. Warum willst du auf alle Annehmlichkeiten verzichten und einen Haufen Geld für ein verlottertes Studentenleben in einer überteuerten Butze an diesem Gammelort und Institut rauszuhauen? Um nach einem Jahr endgültig festzustellen, dass Jura nichts für mich ist, was?« vervollständigte Isabel exakt den Gedankengang ihrer Mutter. Hanne Gellert nickte. Ja, genau. Mam, das ist deine Geschichte, nicht meine. Wieso kannst du nicht einfach mal ein bisschen stolz darauf sein, dass ich mich der Sache stelle, die du damals nicht auf die Reihe gekriegt hast? Hanne Gellert merkte, wie das Blut aus ihrem Kopf wich und sie erbleichte. Was bildest du dir eigentlich ein, so mit mir zu reden? Hörte sie selbst wie von weit her sagen. Du unverschämtes Gör! Ihr Ton wurde schriller. Fast 18 Jahre habe ich ganz allein für dich gesorgt und es hat dir nichts gefehlt. Und jetzt kommst du mir so? Weißt du was? Wenn du unbedingt in dieses Kaff ziehen und dafür Geld von mir haben willst, musst du mich schon verklagen. Aber das wirst du nicht tun. Isabel blieb weiter cool, auch wenn ihrer Körperhaltung nun jedenfalls eine leichte Anspannung anzumerken war. Sie straffte sich. Das brauche ich gar nicht. Mein Vater hat einen Unterhaltsfonds eingerichtet, über den ich mit 18 selbst verfügen darf. Dein Vater? Hanne Gellert fühlte sich einer Ohnmacht nahe. Was? Woher willst du? Herr Wolfroth, Jens, Papa. Isabels Wangen röteten sich. Er hat gesagt, nein! Hanne Gellert schrie es fast. Was zum Teufel ging hier vor? Mam, beruhige dich bitte, sagte Isabel nun doch alarmiert und mit flüchtigem Blick zur Tür. Kontrollfreaks konnten in Extremsituationen richtig ausrasten. Ich weiß es schon länger. Und es ist doch okay. Ich meine, es ist nicht okay. Hanne Gellert war aufgesprungen. Es ist ganz und gar nicht okay. Wie kommt er dazu, sowas zu behaupten? Es ist ungeheuerlich. Ruhig bleiben, abwarten. Deeskalieren, dachte Isabel in der Hoffnung, dass sich Siris Schwester mit neurotischen Störungen wirklich auskannte. Etwas fragen, auf das nur mit Zustimmung erfolgen kann. Mann, du findest doch sicher auch normal, dass jedes Kind wissen will, wo es herkommt und wer seine Eltern sind. Anne Gellerts Blick bohrte sich scharf in ihren. Ja und? Ich habe es dir gesagt, dass mein Vater Sozialpädagogen und vor meiner Geburt nach Kanada ausgewandert ist, nachdem ihr euch getrennt hattet. Ja, selbstverständlich, so ist es. Mom, und was hast du mit Jens Wolfroth zu schaffen? Wie kommst du, wie kommt er? Ich fasse es einmal nicht. Sie sprang so energisch auf, dass der Stuhl krachend nach hinten umkippte. Ihre Gesichtsfarbe hatte von bleich zu hochrot gewechselt. So, hier endet die Lesung. Aus Hanne greift sich das Leben. Und um jetzt noch ein wenig zu erzählen, möchte ich nur berichten, dass alle Versuche von Hanne, das Leben zu kontrollieren, nicht funktionieren. Ihre Tochter flieht aus dem Nest. Ihre Bemühungen um eine Partnerschaft sind zum Scheitern verurteilt. Und beruflich geht es ihr auch schlechter. Alles strebt auf einen Höhepunkt zu, der ihr sämtliche Kontrollmöglichkeiten aus den Händen nimmt und sie dafür aber ruhig und zufrieden werden lässt. Mehr möchte ich hier an dieser Stelle nicht erzählen. Danke sehr